Anfangs November habe ich über verschiedene Opfer, die wir im 3. Mose finden, gepredigt. Und zwei davon sind mit Sünde und Schuld verbunden. Das Schuldopfer und das Sühneopfer. Diese zwei Opfer waren im Alten Testament obligatorisch, um jede Schuld und Sünde wegzunehmen. Jesus selbst wurde zum vollkommenen Schuldopfer und Sühneopfer. Durch seine Tat vergibt uns Gott, wenn wir darum bitten. Was für ein Vorrecht! Und im Liederbuch der Heilsarmee finden wir ein Lied, das darüber spricht. Es heißt: Möchtest du los sein vom Banne der Sünde? Das Lied 46. Und bevor ich weiterfahre, wollen wir gemeinsam dieses Lied singen. Es ist eine Proklamation. Im Blut von Jesus ist Kraft. Im Blut von Jesus ist Kraft. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Es ist Kraft. Und wir singen die Strophe 1, 2 und 3 und es gibt zuerst ein Vorspiel. Halleluja! Es gibt Kraft, Kraft im Blut von Jesus. Und heute Morgen möchte ich ein weiteres Opfer mit euch anschauen. Bei diesem Opfer muss kein Tier sterben, und es gibt kein Blutvergießen. Wie das Brandopfer ist auch dieses Opfer freiwillig. Es ist das Speiseopfer. Und wir wollen gemeinsam anschauen, welche Symbolik darin liegt. Wir lesen im 3. Mose Kapitel 2, wenn jemand dem Herrn ein Speiseopfer als Opfergabe da bringen will, so soll er Feinmehl nehmen, Öl darauf gießen und Weihrauch hinzufügen. So das Speiseopfer besteht aus drei Elementen. Mehl, Öl und Weihrauch habe ich nicht. Parfum. Aber als Symbole. Schauen wir uns jedes Element ein bisschen genauer an. Ich beginne mit dem Mehl. Mehl war ein wichtiger Bestandteil in der täglichen Nahrung von Volk Israel. Jede Person hatte Mehl, auch die Armen. Für alle war es finanziell möglich, Gott dieses Opfer zu bringen. Aus Mehl wird Brot gebacken. Es gibt eine Person, die sich als das Brot des Lebens bezeichnet hat: Jesus. Wir lesen im Johannes 6, 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Ich selbst habe Brot sehr gerne. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mein Großvater Bäcker war, aber für mich hat Brot eine wichtige Bedeutung. Ich esse fast jeden Tag Brot. Und genauso brauche ich täglich Jesus als Brot des Lebens. Während der letzten Mahlzeit hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, im Lukas-Evangelium, da nahm Jesus Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ich kenne Glaubensgeschwister, die allein oder als Ehepaar regelmäßig das Abendmahl feiern, als Erinnerung an diesen Gebot Jesu. Wenn wir Brot essen, dürfen wir uns auch daran erinnern, dass in Jesus unsere Kraft liegt. In ihm werden wir völlig satt. Ich brauche nicht anderes. Deborah und ich haben einige Freunde aus unserer Generation mit Wunschlisten. Auf dieser Liste sind viele Aktivitäten, Orte und Ziele. Und sie möchten diese Wunschliste während ihrer Zeit auf der Erde erfüllen. Sie haben noch nicht das Brot des Lebens kennengelernt. Sie haben nicht die Perspektiven des Himmels. Und darum sind sie in einem ständigen Lauf. Ein Lauf nach Erlebnissen, nach Glück und Erfüllung. Aber es ist wie Fast Food. Der Hunger ist bald zurück. Ich brauche nichts anderes, weil Jesus mein Alles ist. Alle schönen Erlebnisse und Erfahrungen sind Bonus. Ich brauche Jesus vor allem. Was heißt das für uns als Koch? Gute Gespräche, der Kaffee nach dem Gottesdienst. All das sind wichtige und gute Elemente. Aber unsere Sicht muss sich auf Jesus richten. Er ist das Fundament. Er ist unser Haupt. Er ist unser Zentrum. Wenn wir uns heute Morgen treffen, treffen wir uns in seinem Namen. Dann gibt es das Öl. Öl war zur Zeit des Alten Testaments, so wie das Mehl, auch nicht teuer. Jeder hatte Öl zu Hause. Öl wurde zur Salbung genutzt. Könige, Priester und die Gegenstände im Tempel wurden mit Öl gesalbt. Und das Öl ist auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Im Neuen Bund salbt Gott uns auch. Wir lesen in 2. Korinther, Kapitel 1, Verse 21 und 22, über die Dimension der Salbung und den Heiligen Geist. Gott ist es ja, der uns wie auch euch in unserem Glauben an Christus fest gründet und uns die Salbung verliehen hat. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt und uns in unsere Herzen seinen Geist als Angeld und Unterpfand geschenkt. Ich möchte drei Aspekte hervorheben. Erstens, Gott gründet uns in unserem Glauben an Christus. Das Wort festigen bedeutet auch festmachen, bekräftigen, bestätigen, einlösen und erfüllen. Zweitens, Gott salbt uns. Er hat einen Auftrag, eine Berufung und Bestimmung für uns. Drittens, Gott schenkt uns seinen Geist. Wie ein Siegel, das dich prägt. Es ist ein Angeld und Unterpfand. Oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, eine Bestätigung, eine Garantie oder eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. Durch den Heiligen Geist haben wir die feste Überzeugung, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Wir haben die Heilsgewissheit, die Beat am letzten Sonntag betont hat. Während der Vorbereitung dieser Predigt hatte ich einen festen Eindruck. Es gibt mindestens eine Person heute, die momentan viele Zweifel hat am Glauben und an Gott. Ich ermutige dich oder euch, schreibe diese Stelle von 2 Korinther 1, Verse 21 und 22 aber und denke darüber nach. Bete darüber. Lass dir von Gott zeigen, was er damit für dich ganz persönlich meint. Noch einmal zusammengefasst, Gott gründet dich in deinem Glauben an Christus. Er salbt dich. Er gibt dir seinen Heiligen Geist. Und das passiert durch die Wiedergeburt. Und ich ermutige euch in diesem Zusammenhang, in der kommenden Zeit einmal Johannes 3 zu lesen. Das bekannte Gespräch zwischen Nikodemus und Jesus. Nikodemus kannte das Gesetz sehr gut. Er betete regelmäßig. Aber er musste wiedergeboren werden. Er musste eine geistliche Geburt erleben. Diese Wiedergeburt heißt auf Griechisch eine Geburt von oben. Gott macht uns durch die Wiedergeburt zu einer neuen Schöpfung. Wisst ihr, bevor ich die Wiedergeburt erlebt habe, hatte ich Ängste und Zweifel, ob ich nach meinem Tod in der Ewigkeit bei Gott sein werde. Ich hatte Zweifel und Ängste. Und als mein Stiefvater mich gefragt hat, wohin ich gehen werde, wenn ich jetzt sterbe, habe ich geantwortet, aber ich glaube an Gott. Ich bete zu ihm. Wie ein Großteil meiner Familie war ich gottesfürchtig. Ich glaubte, dass meine Frömmigkeit mich retten würde. Ich wollte mein Heil selber verdienen. Ich war fast jeden Sonntag in der Kirche. Ich war Messdiener. Als Erwachsener hätte ich vielleicht noch hinzugefügt, ich gebe sogar etwas in die Kollekte, Gott. Aber all das gab mir keine Heilsgewissheit. Und nach der Erfahrung der Wiedergeburt verschwanden diese Zweifel. Ich habe Heilsgewissheit bekommen. Eine andere Folge der Wiedergeburt. Die Scheidung meiner Eltern hat mich so stark geprägt, dass es ein Teil meiner Identität wurde. Ich bin ein Scheidungskind. Und nach der Wiedergeburt habe ich eine neue Identität in Christus bekommen. Gott hat meinen Geist erneuert und mich mit seinem Siegel markiert. Ich wusste, ich bin sein Kind. Durch die Wiedergeburt werden unsere Gedanken erneuert. Unsere Prioritäten verändern sich. Unsere Interessen, unsere Gespräche am Tisch, unsere Beschäftigungen verändern sich. Das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit werden unser Anliegen. Und hier möchte ich noch einmal den Unterschied zwischen der Bekehrung und der Wiedergeburt noch einmal betonen. Ich habe Bekannte, die sich in einer Notsituation bekehrt haben. Ich war mit ihnen, ich habe mit ihnen gebetet. Sie haben zu Gott gebetet. aber die sind keine neue Kreatur geworden. Von ungläubigen Menschen sind sie zu religiösen Menschen geworden. Aber ihre Prioritäten haben sich nicht verändert. Sie leben wie vorher. Welches neues Auto möchte ich kaufen? Welche neue Reise möchte ich planen? Zum Beispiel. Aber wenn Gottes Geist in uns kommt, wenn sein Leben in uns kommt, dann wird das immer Auswirkungen haben. Ich komme zum dritten und letzten Element des Speisopfers und das ist der Weihrauch. Nach 2. Korinther 2, Vers 15 sind wir dazu bestimmt, ein Wohlgeruch zu sein. Wie riecht unser Leben? Sind wir ein Wohlgeruch? Während dem Infoblock haben wir die Eindrücke vom Fürbitte-Team erwähnt. Geist der Kritik, der Spaltung und Geist der Rebellion. Welcher Geruch verbreitet unser Koch? Wenn man lange genug in einem Raum ist, riecht man nicht, wenn es stinkt. Was riechen Menschen, die zum ersten Mal hier hereinkommen? Danke, Jesus, es gibt immer wieder Leute, die bei uns hereinschauen. Nehmen Sie ein Parfum wahr oder nur abgestandene, stinkende Luft? Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung. Jeder ist berufen, einen Wohlgeruch zu sein. Und mit dem komme ich zum letzten Punkt. Nebst dem Hell, dem Höl und dem Weihrauch war es möglich, gebackene Kuchen ohne Sauerteig oder Fladen aus feinem Mehl und Öl Gott zu bringen. Das lesen wir im 3. Mose 2, Vers 4. Wenn aber jemand ein Ofengebäck als Speisopfer darbringen will, so seien es ungesäuerte Kuchen von Feinmehl, angerührt mit Öl, und ungesäuerte Fladen bestrichen mit Öl. Diese gebackenen Kuchen wurden zu Hause vorbereitet. Sie waren daheim vorbereitet. Bei den anderen Opfern waren vor allem die Priester involviert, aber die Ofengebäcke wurden daheim vorbereitet. So, wenn wir uns heute versammeln, hat es eine tiefe Bedeutung. Wir sind kein Verein, kein Club. Wir sind zusammengekommen, um in Gottes Gegenwart zu sein, um ihm zu dienen und uns von ihm dienen zu lassen. Sind wir vorbereitet? Wenn wir aufstehen, wenn wir unterwegs zum Chor sind, bitten wir Gott, dass er uns begegnet? Haben wir Erwartungen? Sind wir in einer Haltung, um mir dienen zu lassen oder anderen zu dienen? Wenn wir ganz offen sind für Gottes Reden, dann hören wir vielleicht die feine Stimme des Heiligen Geistes. Frage diese Person, wie es ihr geht. Oder bete für jene Person von deinem Platz aus. Oder nimm dir Zeit nach dem Gottesdienst mit jemandem einen Kaffee zu trinken und so weiter. Wenn wir uns versammeln, sind wir im Namen Jesu da und wir wollen bereit sein, anderen zu dienen. Und ich rede nicht von den Musikanten, Predigt, Kigo oder Technik, das sind wichtige Bereiche, aber der Dienst ist für jeden da. Jeden Sonntag sind wir als Familie für die anderen da, bereit zum Dienen. Ich zeige noch einmal die Elemente und ihre Bedeutung. Mehl, Jesus als Brot des Lebens. Öl, Symbol des Heiligen Geistes. Weihrauch, Symbol für den Wohlgeruch, der von uns ausgeht. Zum Mehl habe ich eine Frage. Hast du schon Jesus als Brot des Lebens, hast du schon die Wiedergeburt erlebt? Wenn nein, wenn du diese Wiedergeburt noch nicht erfahren hast, bitte Jesus darum. Verlass nicht diesen Raum, ohne die Wiedergeburt zu erfahren. Zum Öl habe ich eine weitere Frage. Hast du noch genug Öl? Ich rede nicht vom physischen Öl. Oder brauchst du wie ich eine neue Salbung vom Heiligen Geist? Viele der Reformatoren, die Gemeinde von Jesus entscheidend geprägt haben, die Veränderungen in der Gesellschaft und im Sozialwesen bewirkt haben, haben täglich gebetet: Jesus, erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Sie haben eines gewusst: ohne die Führung von Geist Gottes, ohne diese tägliche Kraftausrüstung von oben, ist es nicht möglich, einen Unterschied zu machen. Jeder von uns ist angewiesen, diese tägliche Salbung zu bekommen. So meine Frage: Wer braucht eine neue Salbung heute? Wer möchte neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Und Jesus Christus, ich bitte vom ganzen Herzen, dass du uns heute Morgen mit dem Heiligen Geist neu erfüllst. Wir beten für eine neue Salbung, eine neue Kraft und Vollmacht von oben. In deinem Namen. Und zum Weihrauch habe ich auch etwas. Wenn du auf deinem Regal Weihrauch mit den Kleben Bitterkeit, Jammern, Beschwerde, Kritik hast, dann wirf sie weg. Sie riechen nicht gut. Wirf sie weg. Sie haben keinen Platz hier. Lass dir einen neuen Duft schenken. Wie Freude, Liebe, Freundlichkeit, Frieden. Das Regal bei Gott ist enorm. lass dir einen neuen Duft schenken. Und möge unser ganzes Leben ein Speiseopfer sein zur Ehre von Gott. Amen.